Seid ihr alle da? Ja? Ach, das ist gut. Das ist gut. Dasein ist wichtig. Wenn wir nur mal im Jetzt und im Hier ankommen, ne? Das ist eine Revolution. Ja, der Krieger erwacht. Also ich bin ja nicht so der Typ, der also unheimlich auf die geistliche Kriegsführung abfährt und Tag und Nacht gegen Dämonen kämpft und irgendwie sich rumschlägt mit den Mächten und Gewalten. Es gibt solche Leute, die das tun und manche sind, glaube ich, auch dazu berufen und die haben das drauf. Aber es gibt auch viele, die haben das nicht drauf, machen das trotzdem. Naja, ihr Ende ist nah herbeigekommen. Ne? Ja, alles braucht Mündigkeit, Reife. Gutes Wort, erwachsen werden. Als Erwachsene kämpfen wir anders als Kinder. Ne? Und die Kinder haben Holzschwerter und die Erwachsenen haben welche, die scharf sind. Ja, die gibt man dann manchmal den Kindern, ne, zum schönen Spiel und dann, oh je. Ja, also es hat mich schon dieses ganze Jahr bewegt, ein Abschnitt aus Jesaja 42, wo Gott eben selber zu den Waffen greift und sagt, ich kann nicht mehr an mich halten. Ich meine, können wir uns das vorstellen? Gott. Ich meine, wie stellen wir uns Gott vor? Also mein Bild von Gott war die meiste Zeit, der sitzt sehr erhaben und extrem passiv auf einem Thron und wartet, bis Game Over ist. Bis hier alles gelaufen ist, dann kommt die Rechnung. Aber, ja. Und viele Christen haben auch dieses Bild. Ne? Gott ist der Richter, das Gericht kommt dann am Ende mal, dann wird Gott wieder aktiv, kommt hinter seinen Akten hervor und dann werden die Bücher dann mal aufgeschlagen und dann kommt das große Gericht. Aber ich habe gelesen, dass auch eine große Hochzeit kommt. Amen. Habt ihr das auch schon? Also das habe ich die ersten 20 Jahre meines Christseins nicht gelesen. Ich habe nur Gericht gelesen. Dann habe ich entdeckt, ey, da geht es eigentlich um eine Hochzeit. Da geht es eigentlich um eine große Hochzeit. Und darüber sollte man auch was wissen. Ich meine, wenn man heiratet, wäre nicht verkehrt. Man wüsste was drüber. Ne? Ja. Aber darüber wusste ich also so wirklich plus minus gar nichts und ja, musste vieles nachholen. Hier in Jesaja 42 kann Gott nicht mehr an sich halten. Ist das gut? Ja. Tja. Er kann nicht mehr. Kannst du auch manchmal nicht mehr an dich halten? Und du möchtest explodieren, du möchtest aus dir rauskommen, du möchtest den Rahmen, den man dir gesetzt hat, in dem du lebst, du möchtest diesen Rahmen sprengen, du möchtest diesen Rahmen überschreiten, du möchtest das, was immer dir gesetzt war und worin du immer gelebt hast und was immer das Normal war, du hasst dieses Normal. Du willst das nicht als normal. Ich meine, vielleicht bist du sehr resigniert und hast dich schon 50 Jahre lang damit abgefunden, dass das normal ist. Aber es kann sein, dass Gott dich irgendwann aufweckt und sagt, es ist Zeit, dass du es nicht mehr aushalten kannst. Es ist Zeit, dass du aufstehst für dein Leben. Ja, Jesaja 42. Ich lese mal ab Vers 8. Ich bin Gott, ich bin Jahwe, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Das Frühere siehe, es ist eingetroffen, Neues verkündige ich. Bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören. Ich bin Gott, das ist mein Name. Meine Ehre gebe ich keinem anderen, meinen Ruhm den Götterbildern. Das Frühere sehe, es ist eingetroffen, Neues verkündige ich. Bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören. Das Ende des Normal ist gekommen. Ne? Das Normal ist das Frühere, das, was wir schon gekannt haben. Und jetzt kommt was Neues. Es heißt doch an einer Stelle, der auf dem Thron sitzt, sprach, siehe, ich mache alles neu. Ist schon alles neu? Ist bei dir schon alles neu? Also Gott ist im Geschäft des Neumachens. Er macht immer alles neu. So diese Erneuerung, diese Verneuung, die hat kein Ende. Er macht immer alles neu. Also wir haben ja die Idee, wir wollen ja mal fertig sein mit den Sachen. Ne? Wir wollen ja mal fertig sein mit der Arbeit. Wir wollen ja mal alles irgendwie geregelt haben und wir wollen fertig sein. Gott will nicht fertig sein. Gott will in Bewegung bleiben. Die Dinge sind nicht statisch, sondern dynamisch. Die Dinge wollen sich immer weiter entfalten, immer weiter entwickeln. Es gibt immer neue Dimensionen, es gibt immer neue Geheimnisse, es gibt immer neue Entdeckungen, es gibt immer Neues, immer, immer, immer. Wehe, wenn es aufhört. Dann bleibst du stehen und veraltest. Dann gehörst du zum Früheren. Und bist für das Neue nicht tauglich. Siehe, ich schaffe Neues. Bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören. Jetzt werden wir gleich was zu hören kriegen. Und dann singt dem Herrn ein neues Lied. Ein neues Lied. Ja, worüber handelt wohl das neue Lied? Ja, über das Frühere. Über das vor 500 Jahren bei Luther. Die Lieder. Das von vor 1000 Jahren. Das müssen wir festhalten, konservieren. Das ist das Neue. Hallo? Was ist denn daran neu? Ich verstehe nicht, wie man Lutheraner sein kann. Warum Lutheraner sein? Das war vor 500 Jahren. Wir sind doch jetzt. Heute. Singt ihm ein neues Lied, seinen Ruhm vom Ende der Erde. Aha, das neue Lied handelt von seinem Ruhm, nicht Luthers Ruhm. Ich will Luthers nicht jetzt kleinreden, okay? Ihr wisst, was ich meine. Ja, also wir müssen uns nicht beziehen auf irgendwas, was vor Jahrhunderten gewesen ist und dann, und das ist das eine und das war die Reformation und das, ja, damit ist dann alles fertig, die haben wir dann schön eingerichtet und jetzt ist alles gut. Nein, es ist nicht alles gut, es ist überhaupt nichts gut. Aber Gott will ja alles gut machen, und aber er braucht, dass wir wach werden. Es braucht es sowas von, dass wir wach werden. Dass wir nicht auf gestern schauen, sondern auf morgen. Auf das Neue, was er tut. Wie kann man das erfahren, was er tut? Man muss singen. Leute, wenn wir nicht singen, erfahren wir das Neue nicht. Habt ihr das mal gelesen? Werdet voll Geist, indem ihr singt, dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt und geistgewirkte Lieder da singt. Also dieses Singen ist sowas von wichtig. Und immer, wenn Erweckung kommt, fängt die Gemeinde an zu singen. Die singt sich um Kopf und Kragen, die hört überhaupt nicht mehr auf zu singen. Die singt auf der Autofahrt, dann singt die in der Versammlung, hinterher singt die weiter, die kann gar nicht mehr anders wie singen. Es ist immer so, immer so. Und das Neue, das wird in diesem Gesang, kommt das hervor. Singen ist wichtig. Und um zu singen, brauchst du eine Stimme. Stimme. Wir haben eine Stimme. Amen. wir können sprechen. Gott legt sein Wort in unseren Mund. Aha, was macht unser Mund damit? Ist runterschlucken. So, es will von unserem Mund verkündet werden. Es will von unserem Mund gesprochen und gesungen und ausgedrückt werden. Ne? Das ist hier wie bei Maria im Magnificat oder so. Ja, du liest ja im Lukas-Evangelium, du liest von Zacharias, du liest von Elisabeth, du liest von Maria, du liest von all diesen Leuten, die wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie fingen an zu prophezeien und sie haben ein Lied gesungen und sie haben starke Sachen gesagt und gesagt, sie haben die Zukunft geredet. Ist in die Geschichte eingegangen. Glaubst du, das ist nur für Zacharias, Elisabeth und Maria? Es ist für uns alle. Das Neue, das Gott wirken will, braucht unseren Mund, dass wir erfüllt mit dem Heiligen Geist diese Dinge, die Gott tut und dabei ist zu tun, dass wir sie sprechen und besingen und verkünden und reden und was immer unser Mund kann. Und wenn wir dem Raum geben, dann fangen wir an in Reimen. Also wir singen Oden, wir sprechen in Reimen. Das alles bekommt auch noch einen Rhythmus und einen Takt und eine Ordnung und dein Verstand kommt überhaupt nicht mit und sagt normalerweise, jetzt ist aber Schluss. Das ist mir aber zu spooky, also das ist mir unheimlich. Ne? Ja, ja, Verstand, lass es dir ruhig ein bisschen unheimlich sein, ne? Weil du die Kontrolle darüber nicht hast, was jetzt geredet wird. Große und unfassbare Dinge, die du nicht kennst. Lieblingsstelle, Jeremia 33,3. Rufe mich an und ich werde dir antworten und ich werde dir Dinge zeigen, die du nicht kennst. Ich werde dir Großes und Unfassbares offenbaren, das du nicht schon kennst. Und das ist so wunderbar, wenn man das liest in Jeremia 33, dann ist das Volk am Ende. Das Land ist vom Feind überrannt. Es sieht alles wirklich sehr schlecht aus. Nur schlecht. Und dann fängt Gott an, mit Jeremia zu reden. Jeremia ist in dieser Zisterne da drin gefangen, also er wurde da reingeschmissen in eine Zisterne. Er konnte nicht weg. Gute Stille, guter Ort für die Stille. Da hast du die dann. Kein Handy, kein Fernseher, nix. Hängst da drin, jetzt kann Gott mal ausführlich mit dir reden. Und Gott redet mit Jeremia ausführlich und er sagt ihm, über dieses Land, über das ihr sagt, es ist öde. Es ist verlassen, es ist vom Feind überrannt, es ist verloren. Über diese Orte, über die ihr sagt, da ist nichts mehr zu holen, das sind Trümmerstätten und. Über dieses Land, über diese Orte sage ich. Und dann fängt Gott mal an, ihm zu sagen, was er über diese Orte sagt. Und da wird man wieder hören, die Stimme des Bräutigams und der Braut. Und da wird wieder Gelächter sein. Und da werden die Menschen durchziehen wie die Viehherden. Und da wird das sein. Und da werden Felder gekauft. Und das wird so sein. Und das wird so sein. Und das geht dann 10 Kapitel lang. Wie viel, glaubst du, redet Gott zu dir? 10 Kapitel? Kann er auch mal ein bisschen ausführlicher reden? Oder nur so? Normalerweise hören wir bei so auf. Aber ich habe, wie ihr in meinen Büchern seht, ein bisschen länger bin ich bei der Sache geblieben und habe ein paar mehr Fragen gestellt. Ja, aber wie ist es denn dann auch noch damit? Und wie ist es denn noch hiermit? Und siehe da, der Herr war geneigt zu antworten. Rufe mich an und ich werde dir antworten. Ja, dann kriegst du die Antworten und dann sieh mal zu, ne? Wie du dann die Antworten verkraftest. Vorher fandest du die Fragen ja schon schwierig. Ne? Jetzt kommen die Antworten. Und dann, ja, das hast du ja noch nicht gewusst, ne? Was jetzt Gott über die Dinge sagt, was total anders ist, als was du darüber denkst. Und das, was du darüber denkst, ist das Problem und das, was Gott darüber denkt, ist die Lösung. Amen, sagt die ganze Gemeinde. Gut, Wolfgang, weil es ist wirklich zum Amen sagen, weil wir beziehen uns ja in unseren Gedanken immer auf das Frühere, oder? Ja, wir haben doch keinen anderen Referenzpunkt. Wir beziehen uns immer auf das, was war, was wir hatten, was wir schon kennen, was schon in der Gemeinde gepredigt wird und so weiter. Darauf beziehen wir uns. Und Gott sagt, ja, aber ich will ja Neues. Ich will ja was Neues sagen. Ja, wie bringen wir das Neue im Alten unter? Ja, gar nicht, ne? Das ist der Kardinalfehler der Gemeinde. Sie will immer das Neue unter das Alte mischen. Und wenn es dann nicht so richtig passt, weg mit dem Neuen, dann ist es wohl falsch. Wir haben das geprüft. Der Herr hat sich geirrt. Früher hat er das nicht so gemacht. Also, dass ein alter Mann in die Gemeinde kommt und seinen Stab auf die Erde wirft, den er zur Schlange wirft, das haben wir noch nie irgendwo in der Bibel gelesen. Ja, kam dann erst rein, ne? Es sind Dinge in der Bibel, liebe Leute. Also, wir glauben bis heute nicht, dass das biblisch ist. Das ist zu spooky. Das ist zu abgefahren. Ich meine, wir lesen die Geschichten im Nachhinein, ne? Im Nachhinein. Und dann ist das für uns normal. Aber stellt euch das doch vor, dass solche Dinge geschehen, ja. Jemand, ein alter Mann kommt in die Gemeinde und sagt, Gott hat zu mir geredet. Ja. Wo denn? Ja, aus einem Busch. Aha, ja, der hat gebrannt. Aha, und was hat er dann geredet? Und also ich meine, die Geschichten sind völlig unglaubwürdig, oder? Und wenn du Mose wärst, oh je, wie würden sie dir glauben, wenn du Neues verkündigst? Ja. Braucht Deutschland eine neue Predigt, eine neue Offenbarung, eine neue Kraft, eine neue Perspektive, eine neue Hoffnung, einen neuen Weg, einen neuen Anfang? Braucht Deutschland nicht das alles neu? Es ist doch so. Warum das Alte? Ja, das hatten wir schon. Das reicht nicht mehr hin. Das ist am Ende. Das ist schwach geworden. Das hält nicht mehr. Das verliert sich. Was ist das Neue? Zu wem kann Gott das Neue reden? Singt dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm vom Ende der Erde. Die Stimme sollen erheben, die Steppe und ihre Städte, die Dörfer, die Kedar bewohnt. Jubeln sollen die Bewohner von Sela, jauchzen vom Gipfel der Berge her. Was sollen wir? Singt dem Herrn ein Lied, seinen Ruhm vom Ende. Es brause das Meer und seine Fülle. Jubeln sollen die Bewohner, jauchzen vom Gipfel her. Ist intensiv, ne? Also immer wenn Gott etwas Neues tut, dann kommt damit auch Kraft, oder? Dynamik. Oh, dann kommt dieses Brausen, dann wird das Meer erregt, dann kommt der Sturm, dann kommt das Feuer, da kommt Bewegung in die Dinge hinein. Und das ist sowas von wichtig, oder? Dass wir entlähmt werden, dass die Lähmung der Gemeinde aufgehoben wird, dass wir wieder beweglich werden, in jeder Hinsicht. Entlähmt. Entlähmt und entängstet. Das ist das Programm, das es braucht, dass wir uns auf das Neue einlassen, dass wir mitgehen. So, das Christentum, das Christsein ist eigentlich ein Weg, es ist eine Bewegung, es ist kein, ich gehe wohin, schreibe mich da ein, für immer sitze ich dort. Ich unterstütze, was da läuft, von der Wiege bis zur Bahre und gut ist. Das ist überhaupt kein christlicher Entwurf, ne? Also diese Idee ist gar nicht, kann man im Neuen Testament gar nicht finden. Ne? Aber wir machen das eben so. Ne? Wir machen das schon lange so. Das ist das Frühere. Ne? Und das ist wirklich gepflegter Stillstand. Es ist gepflegter Stillstand. So wie es war, so ist es und so wird der Gottesdienst das nächste Mal wieder sein. Keine Bewegung, keine Dynamik, nichts Neues. Warum machen wir das?
Tja. Aus Gewohnheit.
Aus Gewohnheit, genau, aus Gewohnheit.
Und weil es Alte so viel Sicherheit gibt.
Und weil wir im Gegensatz zu Gott, das werden wir gleich hören, es immer noch aushalten können. Sind wir denn zufrieden mit dem Zustand? Nein, wir sind nicht zufrieden mit dem Zustand. Wir sind schon 20 Jahre lang nicht zufrieden, oder? Ja, nun was? Worauf warten wir? Der Herr wartet auf uns und sagt, du bist die Lösung. Du, dir will ich das Neue zeigen. Ab in die Zisterne. Dann werde ich dir mal wunderbare Dinge zeigen, die du noch nicht gewusst hast. Ja. Also hier, die Leute sollen hier echt in Bewegung kommen und das soll hier laut werden und das neue Lied und hier ist also Jauchzen und hier ist Jubel und hier ist Intensität und dem Herrn sollen sie Ehre geben und seinen Ruhm auf den Inseln verkünden. Der Herr zieht aus wie ein Held. Wie ein Kriegsmann weckt er den Eifer. Er erhebt einen Schlachtruf, ja ein gellendes Feldgeschrei. Er beweist sich als Held gegen seine Feinde. Ja, also hier ist wirklich von Gott die Rede, ne? Den wir passiv auf seinem Thron sitzen haben, ne? Und der hat uns ja die Bibel gegeben und er ist jetzt da oben und wir sind hier unten. Wir brauchen ihn nicht mehr, wir haben ja sein Wort. Wir regeln das jetzt. Und wenn er wiederkommt, hoffentlich nicht zu bald, dann sind wir bereit. Ja, genau. Ja, also das ist hier eigentlich ungeheuerlich. Ne? Dass Gott den Eifer weckt. Oh. Wie warten wir als Gemeinde darauf, oder? Dass der Eifer geweckt wird, der Eifer. Von Jesus heißt es, dass die Jünger, als der mit der Peitsche durch den Tempel da lief, erinnerten sich die Jünger, dass es geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Es gibt einen Eifer, der frisst dich. Und dann bist du nur noch Eifer. Egal. Und wenn du zur Peitsche greifst, und wenn du exkommuniziert wirst, wenn du dich daneben benimmst, wenn du Tische umwirfst, wenn du das alles nicht mehr ertragen kannst, wenn du die Predigt nicht mehr hören kannst, nicht noch einmal die gleiche Predigt, die du schon viele, 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 viele Male gehört hast und die noch nie irgendeine Wirkung erzielt hat, wenn du diese Dinge nicht mehr ertragen kannst und wenn in dir drin kommt eine Unwilligkeit und ein Eifer. Und es könnte sein, dass es von Gott ist. Könnte auch fleischlich sein. Könnte sein. Es könnte aber auch von Gott sein, dass er in dir drin etwas aufweckt, sich selbst. Gott in dir steht auf. Und du sagst, nein, nein, bleib schön. Bleib hier in meinem stille Zeitkämmerchen. Hier bist du gut aufgehoben. Ne? Aber Gott will ausbrechen. Ne? Gott will explodieren wie eine Bombe. Gott möchte, was möchte der? Er möchte den Eifer wecken. Ja, und er möchte laut werden. Und er möchte sowas von laut werden. Er möchte ein Feldgeschrei, ein gellendes Feldgeschrei. Ich meine, kann man sowas ertragen? Gott war immer nett. Gott war immer sanftmütig. Gott war immer ruhig. Er war immer ordentlich. Jetzt auf einmal benimmt er sich wie eine Furie. Ja, der greift zu den Waffen, der steht auf, der fängt an laut zu werden. Und ich meine, wenn Gott laut wird, nun ja, ne? Da ist ja dann Power dahinter. Ne? Also es ist ungeheuerlich. Und die Gemeinde ist darauf nicht eingerichtet, ne, dass Gott laut wird.
Auf keinen
Wir können das gar nicht denken. Das ist neu, ne? Das ist uns aber neu. Wir dachten, der ist dieser Hirte, dieser ganz unheimlich harmlose Hirte. Hier ein Schäfchen, da ein Schäfchen, Bart, Heiligenschein, blass. Tut keiner Fliege was zuleide. Aber jetzt will der. Ja. Seit ewigen Zeiten habe ich geschwiegen, ich war still, ich habe an mich gehalten. Aber wie eine Gebärende will ich jetzt stöhnen, schnauben und nach Luft schnappen zugleich. Gott liegt in wehen. Ja. Seit ewigen Zeiten, aber jetzt. Jetzt will ich wie eine Gebärende stöhnen und schnauben und nach Luft schnappen zugleich. Also, ja. Ich will Berge und Hügel ausdörren und ihr Kraut vertrocknen lassen. Ich will Ströme zu Inseln machen, Teiche trockenlegen. Ich will die Blinden auf einem Weg gehen lassen, den sie nicht kennen. Ich will die Blinden auf einem Weg gehen lassen, den sie nicht kennen. Und sind auch noch blind. Ich meine, die schon auf den Weg gehen zu lassen, den sie kennen. Schwierig genug, ne? Aber jetzt sollen die Blinden auf einen Weg gehen, den sie nicht kennen. Und, bist du dabei? Jo, Die Versicherung erstmal fragen. Auf Pfaden, die sie nicht kennen, will ich sie schreiten lassen. Die Finsternis vor ihnen will ich zum Licht machen, das Holprige zur Ebene. Das sind die Dinge, die ich tun und von denen ich nicht ablassen werde. Also Gott erklärt seinen Willen. Ich war still, ich habe an mich gehalten, aber jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt will ich wie eine Gebärende, will ich stöhnen und schnauben, nach Luft schnappen zugleich. Ich will Berge ausdörren, ich will die Ströme zu Inseln machen, ich will die Blinden auf einem Weg gehen lassen, den sie nicht kennen. Ich will sie auf Pfaden führen, die sie nicht wissen. Ich will die Finsternis vor ihnen Licht machen. Ich will was. Und was wollen wir? Unsere Ruhe, ne? Dass er uns hilft, unseren Kredit abzuzahlen oder was? Also wir wollen, ich weiß es nicht, wir wollen ja dies und das, ne? Wir wollen die irdischen, menschlichen Dinge halt, ne? Diese wollen wir, aber dass der jetzt anfängt, wie eine Gebärende, dass der anfängt wie ein Krieger, dass der hier laut wird, dass der hier irgendwie um sich schlägt, dass der es nicht mehr aushalten kann. Ja, wie sollen wir das aushalten? Kann man gar nicht, ne? Das sind die Dinge, die ich tun, von denen ich nicht ablassen werde. Amen. Das sind die Dinge, die ich tun, von denen ich nicht ablassen werde. Es weichen zurück, es werden völlig zu Schanden alle, die auf ein Götterbild vertrauen, die zum gegossenen Bild sagen, ihr seid unsere Götter. Okay, den Krieg, den Gott führt, ist gegen die Götterbilder. Haben wir Götterbilder? Ja, natürlich. Wir alle haben ja unser früheres Bild. Wir alle haben unser lutherisches Bild oder unser, weiß ich nicht, von irgendwann, ne? Haben wir Vorstellungen von Gott eben. Ich zum Beispiel hatte eine Vorstellung von Gott, dass der total passiv ist. Weil mein Vater auch passiv war. Ich habe das Bild von meinem Vater nahtlos unbewusst auf Gott übertragen. Mein Vater war lieb und nett, aber passiv. Also dachte ich, der liebe Gott ist lieb und nett, aber passiv. Ne? Und der wird zu meinen Lebzeiten auch gar nicht handeln, erst wenn ich gestorben bin. Ne? Dann passieren die Sachen im Himmel. Aber hier nicht, hier passiert gar nichts. Gott hat früher mal gehandelt, Gott wird in der Zukunft mal handeln, aber heute wird er sicherlich nicht handeln. Warum eigentlich nicht? Ne? Warum eigentlich nicht? Weil wehe, wenn Gott handelt, dann haben wir sofort die Kontrolle verloren. was meint ihr denn, was passiert? Ne? Ich meine, wir haben Bilder. Ne? Ich meine, ich erzähle das immer wieder, es ist immer wieder das Gleiche. Ne? Wir haben Vorstellungen, zum Beispiel vom Pfingsten. Wir haben Vorstellungen von Erweckung. Wir haben eine Vorstellung, ja, da fuhr ein Wind in das Haus. Wir haben eine bestimmte Vorstellung, was für ein Wind, wie viel Wind, wie lange. Wahrscheinlich ist unsere Vorstellung ziemlich wenig Wind, ziemlich kurz und also so, ne? Klein, klein, klein. Und dann fällt Feuer auf die Hütte. Und das Feuer fällt auf die Hütte. Wie stellen wir uns das Feuer vor? Klein, klein. Alles klein, klein. Zwar steht dann, dass die ganze Stadt zusammenläuft. Ja, wie kann das so klein gewesen sein? Dass, wie läuft die ganze Stadt zusammen? Die ganze Stadt lief zusammen. Die kamen auch nicht in das Haus. Die Jünger kamen raus. Vielleicht war das Haus auch zusammengebrochen. Ich weiß es nicht. Vielleicht war die Hütte weg. Ja. Also das ist, wir haben einfach die Tendenz, große Dinge in ganz kleine Zusammenhänge zu packen. Ne? So, Gott ist gewaltig und wir wollen ihn in eine kleine Gottesdienstschachtel packen von einer Stunde. Bitte nicht viel länger, wir haben keine Zeit. Ne? Wird der liebe Gott ja verstehen, ist ja lieb. Genau. Und ja, das stellen wir ihm zur Verfügung. Den Rest behalten wir für uns selbst. Und das finden wir noch zu wenig. Wir bräuchten ja eigentlich noch ein paar Tage mehr, ne? Die Woche ist ja immer viel zu kurz. Ja, genau. Und dann will Gott eigentlich einen ganzen Tag Sabbat haben, ne? Einen ganzen Tag. Nicht einen ganzen halben, sondern einen ganzen Tag will Gott reserviert haben für sich. Ja, das geht ja gar nicht. Ne? Ja, alles, was Gott will, geht gar nicht. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich meine, ihr könnt immer weiter daran rumarbeiten, Gott doch noch in die Box zu kriegen. Aber man kann Gott nicht in unsere Zusammenhänge und Bezüge stellen. Das wollen wir aber. Ich vergleiche das oft so, dass wir versuchen, die Sonne hier in so ein Kerzenglas zu packen, ne? Und dann tun wir es auf den Altar stellen. Wir haben das Licht, das ewige Licht haben wir hier angezündet. Ja, von wegen. Ne? Wenn das ewige Licht käme, wäre die Hütte weg. Ne? Ich meine, wie groß ist das Licht? Wie viel Licht ist das? Unsere Vorstellungen der Maße sind alle so winzig klein, dass wir die Kontrolle drüber haben. Ne? Ja, natürlich ist auch das Licht, die Kerze da hinten in dem. Das stimmt. Ne? Eine Kerze zünden wir in der Dunkelheit an. Und das klingt auch noch so romantisch. Ne? Aber wenn das Feuer Gottes fällt, wenn sein Licht aufgeht, das ist doch wie die Sonne aufgeht, oder? Das Angesicht Jesu leuchtete wie eine Kerze in der Dunkelheit. Und wir haben uns um sie gesetzt und Kumbaya gesungen, oder was? Also es ist so, wir machen das unheimlich klein, wir machen die Sachen sehr klein, ne, damit wir das handhaben können. Es war aber nicht klein. Es war doch immerhin so, dass die Jünger ohnmächtig wurden, die haben abgeschaltet. Ne? So Programm Shutdown, das ging nicht mehr, konnte man nicht mehr verkraften, die gingen zu Boden. Naja, also... Und es war ja nicht genug, denn sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, dann überschattete eine lichte Wolke, auch noch die Shekina, ne, diese Herrlichkeitswolke, die kam dann also auch noch, ne, also hier die volle Packung, ne, kam auf diesen Berg und die Jünger wollten Hütten bauen. Ne. Ich meine, klar, wir müssen immer eine Hütte bauen. Das ist so uns zu eigen. Wir müssen irgendwie eine Hütte bauen. Das muss da reinpassen. Und natürlich war das absurd. Ja. Und dann heißt es, als die Jünger, nachdem sie als ohnmächtig geworden waren, dann völlig erwachten. Da steht, als sie in der Herrlichkeit völlig erwachten, sahen sie Mose und Elia. Aha, jetzt fingen sie an die Dinge zu sehen, ne? Was da vor sich geht. Und sie kriegt mit, worüber die gesprochen haben. Sie kriegt mit, worum das alles ging. Sie haben jetzt angefangen, das große Bild zu sehen, die ganze Geschichte, die Gott schreibt, von der sie jetzt ein Teil waren und jetzt Zeugen waren. Sie sind in etwas Großes hineingetauft, hineingetaucht worden. War das eine Erleuchtung oder war das eine Erleuchtung? Es war eine Erleuchtung, ich sage euch. In Vollkommenheit des Begriffs. Wenn wir erleuchtet werden, wenn der Heilige Geist das Licht anknipst, dann sehen auch wir die ganzen Zusammenhänge in einem neuen Licht. Ne? Wir sehen auf einmal, worum das alles geht. In einer Sekunde ist uns das alles offenbar. Das kann der Verstand nicht. Das kann nicht. Ne? Aber du siehst es, in einem Moment ist es dir alles sonnenklar. Und wie willst du dann darüber sprechen? Das ist dann die Aufgabe deines restlichen Lebens. Wie kannst du das, was du auf dem Berg gesehen hast, da unten im Tal, jetzt realisieren? Wie kann das von da nach da unten kommen? Durch dich. Ja. Also wunderbar. Aber das ist es, worum es geht. Gott zeigt uns neue Dinge und diese Dinge sind aber eben große Dinge. Es ist nicht so klein. Es ist nicht, ja, man kann den Vers X auch ein bisschen anders auslegen. Ne? Denkt mal drüber nach. Fühlt euch angesprochen. Ich habe mich im Gottesdienst angesprochen gefühlt. Ja. Ich würde lieber sehen, dass wir irgendwann zu Boden gehen, ne? Und dass wir irgendwann aufwachen in der Herrlichkeit und dass wir die ganze Geschichte sehen. Ne? Das wäre doch was ganz anderes, als ich habe mich auch angesprochen gefühlt. Ja. Aber wir haben die Dinge sehr klein gemacht. Ne? Klein. Die Sonne haben wir klein gemacht auf Kerzengröße. Und diesen Sturm, der da in das Haus fuhr, den haben wir ganz klein gemacht. Da hat sich kein Ziegel bewegt. Und das Feuer, das auf die Jünger fiel, wir haben das klein gemacht, kerzengroß. Ich glaube, das war ganz anders. Ich glaube, das war dramatisch. Die Feuerwehr rückte an. Wo ist der Brand? Wir sind hier. Alle Feuerwehren vom ganzen Ort sind angerückt. Wo ist der Brand? Ja, wir wissen auch nicht. Wo ist der Brand? Und alle Feuermelder in der ganzen Straße gingen. Was war irgendwie hier? Muss doch, hier ist irgendwas Großes los. Ja, das ist wohl wahr. Ne? Aber was das ist, ja. Immer wenn Gottes Kraft kommt, ist das so. Dann gehen die Feuermelder los. Hast du welche im Haus? Kommt die Kraft, gehen sie los. Wirst du erleben. Ganz genau so. Ne? Das halten die Dinger nicht aus. Dann müssen die sofort Alarm schlagen. Gehst drunter her, die gehen los. Es ist einfach so. Weil Feuer, wir werden getauft mit Heiligem Geist und Feuer. Aber wie viel Feuer? Wie groß ist das Feuer? Gott sagt, er möchte sich anlegen mit unseren Götterbildern. Wir haben von all diesen Dingen Bilder, ne? Wir haben so unsere Vorstellungen, wie das dann war mit Mose an dem Dornbusch und der brannte und nicht verbrannte und Gott sprach zu ihm. Wir haben unsere Vorstellungen vom Sinai, wo Mose dann da in die Herrlichkeit reinging. Wir haben unsere Vorstellungen über das Meer, das sich teilt. Wir haben unsere Vorstellungen über alle diese Dinge. Und unsere Vorstellungen sind normalerweise so klein, so klein. Und wir lesen die Dinge darüber hinaus so, naja, das war einmal, ne? Märchen. Das war einmal. Ja, das war einmal damals. Da war das mal. Einmal in der Geschichte ist das eben passiert, ne? Bei Mose. Ja. Ne? Aber, ja. Also wir haben unsere Gründe, diese Dinge von uns wegzuschieben. Weil wenn Gott uns nahe kommt und Gott ist Gott und Gott ist mächtig, es könnte sein, dass wir verschlungen werden von Gott. Und hast du Vertrauen, dich einmal verschlingen zu lassen? Haps und du bist weg und wirst einmal durch Gott hindurch verdaut Ja. Also das ist es, Gott sagt hier, ich kann das nicht mehr aushalten, ich kann nicht mehr an mich halten, mir ist das alles zu lau. Habt ihr das gelesen, dass Jesus sagt, ach, dass du heiß oder kalt bist, aber weil du lau bist. Und sind wir lau? Ja, schon, ziemlich. Aber er will, dass wir heiß sind, aber wie heiß? Wie heiß? Wie eine Sonne? Unsere Maße, Leute, das ist, was ich euch heute predigen will. Unsere Bilder, die wir haben, sind so klein. Unser Bild von uns selbst ist so klein, oder? Wir denken über uns selbst gering. Gott denkt über uns nicht gering. Immer wieder weise ich darauf hin, hier Psalm 8, ne, wo Gott sagt, oder wo es heißt, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Was ist der Mensch, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn wenig geringer gemacht als die Engel, wörtlich als Gott, Elohim. Du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Aha. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über alle Werke deiner Hände. Alles hast du seinen Füßen unterstellt. Was ist der Mensch? Ja, Konsument. Wir müssen sehen, dass wir Steuern zahlen, dass wir durchkommen. Dass wir unser Leben rumbringen mit Nichtigkeiten. So, was ist der Mensch? Jesus hat immer wieder sich geweigert, dass man ihn zu sehr verherrlichte. Er hat den Leuten gesagt, nee, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube war das. Du bist in der Lage zu glauben. Du bist in der Lage, auf Gott einzugehen. Du bist ein Mensch. Leute kamen zu ihm. Sie kamen zu Jesus. Sie haben den Dach abgedeckt und ihren Gelähmten haben die vor die Füße von Jesus niedergelassen. Jesus sah ihren Glauben und sagte, deine Sünden sind vergeben zu dem Gelähmten. Ja, dann haben die Pharisäer überlegt, also das kann ja eigentlich nicht angehen, dass einer hier die Sünden vergibt und Jesus sagt, was ist leichter? Leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und damit ihr wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sagt er zu dem Kranken, steh auf, nimm dein Bett, geh nach Hause. Der Kranke steht auf, nimmt sein Bett, geht nach Hause. Total gehorsam, keine Diskussion. Und sie sind außer sich. Weil wir sind doch gewohnt an ein Evangelium, das nur in Worten besteht, aber doch nicht in Kraft. Nur bei Jesus passiert das ja, was er sagt. Die Dinge geschehen alle. Das ist halt der Unterschied. Ne? Also er kommt in seine Heimatsynagoge und liest aus Jesaja 61 vor und dann legt er die Worte nicht aus, sondern sagt, heute ist es erfüllt. Es ist jetzt Zeit, dass es erfüllt wird. Es ist Zeit, dass alles, was geschrieben steht, geschieht. Amen. Das ist, was passieren soll. Alles, was geschrieben steht, alle Verheißungen, auf alle Verheißungen ist in Jesus Christus Ja und Amen. Alles wird erfüllt. Die Zeit der Erfüllung ist gekommen, nicht die Zeit der weiteren Hinhalte. Auf irgendwann, dass es erfüllt werden wird, sondern Jesus ist gekommen, damit die Worte Gottes sich alle erfüllen. Und es gibt viele, viele Verheißungen. Und sie alle wollen sich erfüllen. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts. Will Jesus das erfüllen oder nicht? Ja. Bist du dabei? Ich meine, mir wird nichts mangeln. Er führt mich zum frischen Wasser, erquickt meine Seele auf die grüne Weide. Also allein, wenn wir einen solchen Psalm nehmen und uns vorstellen, dass sich das alles in unserem Leben Wort für Wort erfüllt, dass unser Leben eigentlich dafür da ist, dass Gottes Verheißungen sich an jemandem erfüllen können. Dafür sind wir eigentlich hier. Ne? Wir sind hier, damit sein Wort sich an uns, in uns erfüllt. Und das sind so viele. Psalm 91, Psalm 103. Oder wunderbar, immer natürlich für mich auch schön, hier Jesaja 40, wo es dann heißt, da heißt es, dass selbst Jünglinge, junge Männer werden und müde und matt und straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Neue Kraft. Dass sie die Schwingen heben können, dass sie sich erheben können, ja. So. Dass sie auffahren können mit Flügeln, wie die Adler, dass sie laufen und nicht müde werden, dass sie gehen und nicht ermatten. Will sich das erfüllen? In Christus will sich dieses Wort erfüllen. An dir. Ja. Es ist Zeit der Erfüllung. Jesus ist nicht gekommen und hat gesagt, Leute, wartet noch mal 1000 Jahre. Wir sind ja hier im Exil und wir sind hier noch nicht so weit und hier müssen noch ein paar Dinge jetzt erstmal noch eingerichtet werden, müssen sich noch verändern. So, es ist jetzt noch nicht so weit. Doch, Jesus ist gekommen und hat gesagt, es ist so weit. Es ist jetzt die Zeit erfüllt. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Als sie erfüllt war, sandte er seinen Sohn. Und er sagte, es ist Zeit der Erfüllung. Alles, was geschrieben steht, muss sich jetzt erfüllen. Und wie die Kirche das hingekriegt hat, sich da wieder rauszustehlen, es ist ja wirklich raffiniert. Ne? Es ist sagenhaft. Es ist eine Leistung. Wie man das alles wieder wegschieben kann und wieder vertagen kann auf ein andermal oder nur für ganz Heilige. Aber man hat es hingekriegt. Aber lass es dir gesagt sein, du bist jetzt auf Erden, du lebst jetzt in dieser Zeit, damit jetzt in dieser Zeit sich alles erfüllt. So viel wie eben geht, ne? Sich erfüllt an dir, in dir, durch dich. Du bist ein Diener der Erfüllung. Bist du? Ein Diener der Erfüllung. Und Jesus will alle Sorgen haben, der will alle Krankheiten haben, er will alles dieses haben. Er sagt, das kann ich alles gut brauchen, um Verheißungen zu erfüllen. So ist das doch. He? Und Jesus hat gar keine Angst vor diesem menschlichen Desaster. Er hat gar keine Angst vor dem Sterben und vor der Krankheit und vor dem Mangel und vor alledem, was uns so Angst macht, hat Jesus doch überhaupt gar keine Angst. Warum nicht? Naja, er kennt den Vater. Ne? Ja, er hat Kraft wie eine Sonne. Also, das war schwierig. Also für Jesus war das schwierig, dass die Menschen das so schwierig fanden, das zu glauben. Ne? Für ihn war das schwierig, dass es für die so schwierig war. Er sagt, wie lange soll ich euch ertragen? Wie lange soll ich das ertragen, dass ihr irgendwie so Probleme damit habt? Ne? Und wir sehen ja doch, steht geschrieben, von ihm ging Kraft aus und heilte alle. Das ist doch viel. Ne? Also das ist so. Also was ist das für ein Maß? Ne? Ein Maß an Kraft. Und wieder, was haben wir für Maße, die wir im Kopf haben. Ne? Es ist immer, wir setzen die Maße, die Grenzen. Ja? Von ihm geht Kraft aus, heilt alle. Und die Dämonen sind ausgefahren, schreien und so weiter. Wir sehen aber nachher in der Apostelgeschichte auch, zum Beispiel bei Philippus in Samaria, Philippus evangelisiert. Und in der ganzen Stadt ist Freude und die Leute bekehren sich und die Dämonen fuhren da aus und viele, die gelähmt waren, wurden geheilt. Und also es war genauso wie bei Jesus. Dramatisch, totale Power, oder? Kraft ohne Ende, Kraft ohne Ende, Kraft, die all dem total überlegen ist, hat sich da einfach demonstriert. Ne? Und die Leute waren beeindruckt, ne? Haben gedacht, das ist womöglich wirklich Gott. Und nicht nur eine Ideologie, eine Religion, eine Lehre, eine Vorstellung, die jemand von Gott hat, könnte sein, dass er es selber ist. Und immer wenn Gott selber zum Zug kommt, immer wenn Gott selber sichtbar wird, bekehren die Menschen sich in Scharen. Ja, was soll man auch machen, ne? Das ist ja nicht mehr eine Diskussion über Meinungen. So. Wenn das Reich Gottes kommt, ja, dann geschieht das. Dann werden auch alle geheilt. Dann laufen die bösen Geister weg. Sie können das nicht aushalten. Das ist zu heiß, das ist zu viel Power, zu viel Kraft, zu viel Heiligkeit, zu viel Himmel. Das geht überhaupt nicht. Ne? Aber im Moment laufen die Christen davor weg, nicht die Teufel. Wir laufen. Kaum, dass auch nur ein Fingerhuterweckung auftaucht, ist die christliche Löschmannschaft unterwegs. Das müssen wir aber jetzt erstmal untersuchen, ne? Ob das auch richtig ist. Glaubt ihr, Gott interessiert sich für unsere Richtigkeit? Muss der das? Muss den das interessieren, was wir alles für richtig halten? Hat Jesus das interessiert? Das war ja das Schlimme. Ich meine, die Pharisäer sind ja verrückt geworden über Jesus. Ne? Der hat sich ständig daneben benommen, total daneben benommen. Immer hat er getan, was man nicht darf. Und dafür haben sie ihn auch umgebracht. Und wir glauben an diesen Jesus, der immer aus dem Rahmen fällt, der sich immer daneben benimmt, der sich nicht an die Regeln hält, der sich nicht an die Gepflogenheiten hält, ne? Der irgendwie frei ist davon. Und jetzt sagt ihr, wenn ihr die Regeln braucht, bitte, ich brauche die nicht. Christus ist das Ende des Gesetzes, das Ende der Regeln. Wenn wir uns an ihn halten, ist er unsere Regel. Na? Er, aber er ist lebendig. Da kannst du nicht in 10 Geboten da irgendwas hinschreiben, ja, jetzt Katechismus, fertig. Lerne es, zitiere es, bist du guter Christ. Ja, nein, dadurch bist du überhaupt kein Christ. Ne? Aber du bist in Beziehung mit ihm, du gehst mit ihm und er macht alles neu. Er tut Dinge, die sind unfassbar. Und es heißt, wenn man alles aufschreiben würde, was Jesus getan hat, würde die Welt die Bücher nicht fassen. Also was wir in den Evangelien haben, ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was Jesus alles getan hat. In welcher Zeit hat Jesus das alles getan?
3 Jahre.
3 Jahre. 3 Jahre ist nicht lang, ne? Also in 3 Jahren. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt? Wie geht denn das? Ja, wir wissen nicht, wie das geht. Das ist ja das Schöne. Also am Ende werden wir diese Logik, diese ständige Berechnung, was geht und was nicht geht und was darf und was nicht darf und was Gott tut oder wahrscheinlich nicht tut, alles dieses muss irgendwann mal auf den Altar. Und wir müssen Gott freilassen und sagen, sei doch frei, der zu sein, der du bist. Und Gott sagt genau das Gleiche zu uns, sei doch frei, die zu sein, die du bist. Ich glaube, in der Welt, die vom Teufel regiert wird, darf niemand sein, der er wirklich ist. Es wird ihm auch nicht gesagt, wer er wirklich ist. Er wird da drin auch nicht erzogen. Er wird sein Leben lang dafür brauchen, überhaupt rauszufinden, was er ist. Ja, in dieser Welt leben wir. Und im Himmel ist es genau andersrum. Im Himmel ist jeder und muss jeder genau der sein, der er ist. Ja, das ist genau gegensätzlich. No. In der Welt, die Welt sagt, sei nicht der du bist, sei, was wir wollen, dass du bist. Tu nicht, was du willst, tu, was wir wollen, dass du wollen sollst. Wir bestimmen. Und innerhalb dieser Bestimmungen hast du einen gewissen Freigang, ne? Hat man im Gefängnis auch. Da geht man raus, deinen Hof ist der Freigang. Das ist die Freiheit. Du darfst da eine halbe Stunde frei gehen im Kreis. Dann kommst du wieder rein, machst weiter nach Vorgabe. Oh. Aber nicht so bei Gott. Deswegen haben wir mit ihm so große Probleme. Ne? Er ist kein frommer Gefängniswärter. Und sagt, ich hol dich aus dem einen Gefängnis raus und tu dich in meins. Und jetzt bist du mein Gefangener. Und jetzt werde ich dich fremd bestimmen. Nee, so nicht. Er will dich normalisieren, er will dir eine Offenbarung, eine Erleuchtung geben, dass du siehst, worum es alles geht, dass du siehst in einem Moment die ganze Geschichte und will dich daran beteiligen. Und sagt, wir machen das zusammen. Wir werden die ganze verdammte Welt überwinden. Und den Segen, den wir bringen, der ist mächtiger wie diese ganze verdammte Welt. Und Gott will. Er kann nicht mehr an sich halten. Er will uns den Weg führen. Er sagt, ich weiß, ihr versteht das nicht. Ihr habt immer eure Götzen, ihr macht immer eure Bilder. Ihr macht immer eine Religion daraus. Aber Jesus hat ja keine Religion gebracht. Er hat sich selbst gebracht und er sagt, ich gebe mich dir und ich hole dich aus dem Gefängnis und wir gehen zusammen den Weg in den Himmel, in die Heiligkeit, in die Verwirklichung alles dessen, was gesagt ist. Amen. Seid ihr noch da? Seid ihr noch wach? Ah. Ja, man kann diese Sachen hier lesen, Jesaja 42, die Verse vor dem, was ich gelesen habe, da geht es dann auch um Jesus, dass er ihn zum Bund des Volkes macht, die blinden Augen aufzutun, die Gefangenen aus den Kerkern herauszubringen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Ich bin Gott und meine Ehre gebe ich keinen Götterbildern. Also können wir beten, dass Gott auch unsere Bilder mal zerbricht und überprüft, ob das schon starre Bilder geworden sind oder ob das noch beweglich ist, veränderbar, sich noch entwickeln kann, sich verwandeln kann oder ob wir fertig sind damit.